Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Es wird auch in diesem Jahr kein normaleres Ostern als noch 2020. Anders als noch Anfang des Jahres von vielen, unter anderem der Kanzlerin selbst, vorhergesagt. Der Osterlockdown kommt zwar bekanntlich nicht, doch zu Hause bleiben sollen die Menschen über die Feiertage schon. So Angela Merkel heute in ihrer Podcast-Botschaft.
Es wird leider noch einmal ein Ostern mit Einschränkungen sein müssen. Ich weiß, dass darin auch eine große Enttäuschung liegt. Wir alle hatten uns schon für Ostern mehr Freiheiten gewünscht. Schließlich dauert die Pandemie nun schon so lang und wir haben Monate großer Einschränkungen hinter uns.
Wie geht es also weiter mit der Corona-Politik und dem Impfen in Deutschland? Ein Thema gleich. Außerdem weiter mit Schwarz oder doch lieber die Ampel. Die Grünen in Baden-Württemberg stehen vor der Entscheidung. Und nein, das ist kein Aprilscherz. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen soll und will für die CDU in Südthüringen in den Deutschen Bundestag. Und um 18.40 Uhr im Hintergrund befasst sich mein Kollege Rainer Brandes mit der Krise der katholischen Kirche. Wir sind in der ernstesten Phase der Pandemie, sagen Wissenschaftler und Mediziner gerade ziemlich einhellig angesichts des Siegeszugs der britischen Virusmutation und weiter exponentiell steigender Neuinfektionen. Ab nächster Woche aber immerhin sollen die Hausärzte mit in die Impfkampagne eingebunden werden, um das weiter schleppende Tempo zu erhöhen. Mit allzu vielen Dosen können sie allerdings zumindest am Anfang nicht rechnen. Einzelheiten von Johannes Kuhn.
Etwa 20 Impfdosen pro Praxis und Woche. Wenn nach Ostern die Hausarztimpfungen beginnen, sei das kein großer Schritt. Aber ein wichtiger, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Trotz der Osterwoche nächste Woche haben 35.000 Hausarztpraxen Impfdosen für die kommende Woche angefordert. Insgesamt haben sie 1,4 Millionen Impfdosen bestellt. Liefern werden wir können nächste Woche 940.000 Dosen.
In den ersten beiden Wochen erhalten die Praxen zunächst BioNTech-Impfstoff. Danach folgt zusätzlich AstraZeneca und schließlich Johnson & Johnson. Die Hausarztpraxen sind im April von der Steigerung der Liefermenge abhängig. 2,25 Millionen Dosen wöchentlich sind fest für die Impfzentren der Länder reserviert. Die Liefermenge soll aber erst in der letzten Aprilwoche sprunghaft ansteigen. Dann stünden 3 Millionen Dosen für die niedergelassenen Ärzte zur Verfügung. Ulrich Weigelt, Vorsitzender des Hausärzteverbands, übte im Deutschlandfunk einmal mehr Kritik an der herausgehobenen Rolle der Impfzentren.
Wenn ich auf dem Land 40 Kilometer fahren muss ins Impfzentrum, wo die Hausärztin aber nebenan wohnen würde, wäre es vernünftiger, aus meiner Sicht tatsächlich der Hausärztinnen und Hausärzte mit dem Impfstoff zu beliefern, den sie bestellen, und den Rest an die Impfzentren zu geben und nicht zu sagen, wir gehen erstmal 2,5 Millionen an die Impfzentren und dann gucken wir mal, dass die Hausärzte ein bisschen was abkriegen.
Dass AstraZeneca vorwiegend in den Impfzentren zum Einsatz kommt, nutzen Berlin und Nordrhein-Westfalen, um die strenge Impfreihenfolge aufzubrechen. Dort können sich über 60-Jährige vorzeitig für Impfungen mit AstraZeneca anmelden. Auch Rheinland-Pfalz plant ab Mitte kommender Woche Terminvergaben an über 60-Jährige. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann verteidigte am Morgen im Deutschlandfunk AstraZeneca und die Strategie seiner Landesregierung.
Ich halte den AstraZeneca-Impfstoff für die Älteren für sehr vertretbar. Das ist ja auch die Meinung unserer ständigen Impfkommission in Deutschland. Ich glaube, dass das jetzt richtig ist, diesen Impfstoff schnell in die ältere Generation zu bringen, denn wir sind ja mitten in einer dritten Welle.
Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmte die Bevölkerung unterdessen in einer am Nachmittag veröffentlichten Videobotschaft auf ein Ostern mit Einschränkungen ein.
Das heißt vor allem, dass es ein ruhiges Osterfest werden soll. Eines im kleinen Kreis mit sehr reduzierten Kontakten. Dass ich Sie dringend bitte, auf alle nicht zwingenden Reisen zu verzichten. Dass wir uns alle konsequent an alle Regeln halten.
Merkel forderte Länder, Kommunen und Bürger außerdem dazu auf, konsequent Schnelltests einzusetzen. Mit Niedersachsen beschloss heute ein weiteres Bundesland, nach Ostern in Schulen verpflichtende Corona-Tests einzuführen. Sachsen hat diese Testpflicht an weiterführenden Schulen bereits eingeführt. Schleswig-Holstein, Hamburg und Sachsen-Anhalt planen nach den Ferien ebenfalls, Teilnahme am Präsenzunterricht nur mit negativem Schnelltest zuzulassen. Auch andere Länder diskutieren diese Maßnahme.
Aus Berlin berichtete Johannes Kuhn. Durch die Empfehlung des AstraZeneca-Impfstoffs nur noch für über 60-Jährige sind auch immer mehr Spitzenpolitikerinnen und Politiker ganz regulär an der Reihe. Heute ließ sich der Bundespräsident höchst selbst öffentlichkeitswirksam impfen, um Werbung für das in Verruf geratene Vakzin zu machen. Doch offensichtlich wollen nicht alle mitmachen. Kai Clement. Nein, sagt Innenminister Seehofer zu einer AstraZeneca-Impfung. Er lasse sich nicht bevormunden. Gemeint ist der Gesundheitsminister. Es gehe nicht um eine Bewertung des Impfstoffs. Spahn dagegen will nie jemanden der über 60-jährigen Minister direkt aufgefordert haben, sich vorbildhaft mit AstraZeneca impfen zu lassen. Auch nicht Seehofer.
Grundsätzlich habe ich nicht nie einzelne Personen adressiert. Das würde ich auch nicht tun, weil es am Ende immer eine individuelle Entscheidung bleibt.
Ja, sagt dagegen Bundespräsident Steinmeier. Schriftlich teilt der SPD-Politiker nach seinem Peaks im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin mit:
Ich vertraue den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen. Heute habe ich meine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten. Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. Nutzen Sie die Möglichkeiten. Machen Sie mit.
Politiker als Impfvorbilder. Das läuft hierzulande so holprig wie die gesamte Impfkampagne. Bestes Beispiel der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Der wollte sich bereits Ende Februar öffentlichkeitswirksam mit AstraZeneca impfen lassen. Und zwar als freiwilliger Impfarzt in seinem Wahlkreis Leverkusen. Prompt wurde er als Impfvordrängler beschimpft und verzichtete schließlich sicherheitshalber auf das Impfen, wie das geimpft werden. Zwischen der Verweigerung als Vorbild und der Hassfigur des Impfvordränglers bleibt nur wenig Raum, um etwas richtig zu machen. Zurückhaltung deshalb. Das Mantra lautet gerne:
Wenn ich dran bin, lasse ich mich impfen.
Mit der geänderten AstraZeneca-Empfehlung aber ist was in Bewegung geraten. Durch den Wegfall jüngerer Bevölkerungsgruppen kommen die 60- bis 70-Jährigen eher zum Zug. Dazu gehört auch die 66-jährige Kanzlerin. Doch Euphorie ist ihre Sache nicht. Am Dienstag merkelte sie vorsichtig:
Nun kann es sein, dass ich dran bin. Ich muss mal gucken, wie Berlin das handhabt. Die Länder priorisieren das ja. Es kann ja auch sein, Berlin sagt noch einige Tage erst nur die 70-Jährigen. Aber die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ist für mich näher gerückt. Das ist richtig.
Politiker als Impfvorbilder. Da bleibt auch der Gesundheitsminister in der Deckung.
Also erstmal kann ja jeder Vorbild sein, dadurch, dass er sich impfen lässt und im Zweifel auch andere ermuntert, es zu tun, darüber berichtet, wie es war und ist.
Spahn nennt sie die Vorbilder des Alltags. Außerdem fällt ihm noch Uschi Glas ein. Die habe man für die Impfkampagne gewonnen. Ach ja, und der grüne Ministerpräsident Kretschmann, Bundestagspräsident Schäuble. Immer dann, wenn sie eben dran waren.
Ist ja nicht so einfach. Man will sozusagen nicht in den Verdacht kommen nach dem Motto: typisch, die Politik lässt wieder sich zuerst versorgen.
Zugleich brauche es aber Vorbilder. Noch einmal, dann, wenn sie dran sind. Ausnahmsweise ist die Opposition da derselben Meinung. Jedenfalls der FDP-Politiker Johannes Vogel.
Es ist genug Chaos angerichtet worden in der Kommunikation um AstraZeneca. Und wenn wir da jetzt gegenhalten, ist das gut. Und insbesondere die Bundesregierung ist in der Pflicht. Und dass ausgerechnet das Staatsoberhaupt hier mit gutem Beispiel vorangeht, finde ich großartig.
Kai Clement berichtete aus Berlin. Schauen wir nach Frankreich. Dort hatte sich Emmanuel Macron lange dagegen gewehrt, in der zweiten Welle die Schulen zu schließen. Zu enorm wäre der soziale Schaden, so der Präsident. Doch nun angesichts immer dramatischer steigender Zahlen folgte gestern Abend doch die Kehrtwende. Schulen zu, Geschäfte zu und Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen 10-Kilometer-Radius von zu Hause aus für die nächsten 4 Wochen. Heute musste sich dafür nun Macrons Premierminister Castex in der Nationalversammlung erklären und es ging hoch her, hat unsere Korrespondentin Christiane Kess beobachtet.
Die Opposition nutzte das Parlament als Podium für eine Generalabrechnung mit der Corona-Politik der Regierung. Dass die Abstimmung über die neuen Maßnahmen für die Regierenden nicht bindend ist, war für sie ein weiterer Beleg dafür, dass ihr Mitspracherecht bei der Corona-Strategie reine Maskerade ist. So auch für Jean-Luc Mélenchon von der linken Partei Unbeugsames Frankreich.
Le vote n'aura aucune conséquence.
Diese Abstimmung wird keinerlei Konsequenzen haben, denn selbst wenn wir alle zusammen vereint Nein stimmen würden, würde das überhaupt nichts ändern. Die Regierung verpflichtet diese Abstimmung zu nichts. Ja, sie ist ein schlechter Aprilscherz.
Oui, c'est un mauvais poisson d'avril.
Von Anfang an habe die Regierung und Präsident Macron die Pandemie unterschätzt, so Mélenchon. Er und seine Partei hätten immer wieder gewarnt vor der Dynamik mit Blick auf die Virusvarianten. Es hätte auch etliche Vorschläge von seiner Fraktion gegeben, aber alles sei von der Regierung in den Wind geschlagen worden. Marine Le Pen, Chefin des extrem rechten Rassemblement National, wirft der Regierung Chaos vor. Die Strategie in der Krise sei unlogisch. Wie soll man die Schließung von Geschäften verstehen, was deren Ruin bedeutet, wenn eine Studie des Forschungsinstituts Pasteur ausdrücklich bestätigt, dass das nicht die Orte von Infektionen sind? Auf die Zusage der Regierung hin, die Impfkampagne schneller voranzutreiben, fragte Le Pen: Welche Garantie für die Beschleunigung können wir von einer Regierung erwarten, die die Impfungen nach Ideologie aussucht, die zum Beispiel russische oder chinesische Impfungen verbietet, während die Deutschen oder die Italiener darauf zurückgreifen? Auch aus dem gemäßigteren Lager kam scharfe Kritik. Pascal Brandeau von der Mitte-Rechts-Partei Union der Demokraten und Unabhängigen warf Emmanuel Macron vor, sich von der Realität entkoppelt zu haben. Der Präsident hatte in seiner Rede am Vorabend seinen Kurs verteidigt, so lange wie möglich alles im Land offen zu lassen, und dazu gesagt, man habe damit Freiheit gewonnen und es gut gemacht. Glauben Sie denn, dass das Pflegepersonal heute sagt, dass wir es gut gemacht haben, Tage der Freiheit zu gewinnen? Die sehen sich von einer neuen Welle überflutet. Demonstrativ boykottierten die Oppositionspolitiker die Abstimmung über die neuen Maßnahmen. Übrig blieben fast nur die Parlamentarier der Präsidentenpartei La République en Marche und Unterstützer der neuen Regeln. 348 stimmten für den Regierungskurs, 9 dagegen. Premierminister Jean Castex, der zuvor die Einzelheiten der neuen Regelungen erklärt hatte, platzte angesichts der heftigen Vorwürfe der Kragen. Ich sehe nicht, wo die Rechte des Parlaments geschwächt wären, weil ich es aufgefordert habe, sich zu äußern und den Entscheidungen zuzustimmen, für die die Regierung zuständig ist. Ich versichere Ihnen, wenn Sie hier eine brauchbare Empfehlung gemacht hätten, um uns zu mehr Impfstoff zu verhelfen, hätte ich hier sofort angekündigt, dass ich diese annehmen werde. Aber es kam nichts, nichts. Wenig besser erging es dem Premierminister bei der anschließenden Debatte im Senat. Auch hier fragten die Senatorinnen und Senatoren, worüber sollen wir abstimmen, wenn ohnehin alles beschlossen ist. Der Großteil wollte an dem Votum über die Regierungspolitik nicht teilnehmen. Bruno Retailleau, Präsident der oppositionellen bürgerlichen Republikaner, die im Senat die Mehrheit stellen, ließ noch wissen, der Senat sei nicht das Aushängeschild der Regierung oder des Präsidenten.
Christiane Kess, unsere Frankreich-Korrespondentin aus Paris. Zurück nach Deutschland, genauer nach Stuttgart, wo sich heute die Grünen erklären wollen, mit wem sie denn nach ihrem Wahlsieg Mitte März in Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Weiter mit der CDU oder doch lieber eine grüne Ampel, was ja auch ein möglicher Fingerzeig für die Bundestagswahl wäre. Doch der Fingerzeig, der fällt wohl aus. Gerade haben wir die Meldung in den Nachrichten gehört, die Grünen wollen nach Medienberichten ihre Koalition mit der CDU fortsetzen. Katharina Thoms ist unsere Landeskorrespondentin in Stuttgart und uns jetzt zugeschaltet. Frau Thoms, können Sie das bestätigen?
Das kann ich bestätigen. Das hat die Grüne Partei selbst vor einer guten Dreiviertelstunde bekannt gegeben, dass man am Wochenende nochmal mit der CDU zusammenkommt, um einen Knopf dran zu machen, sage ich mal, an die Sondierungsergebnisse und dann in die Koalitionsverhandlungen gehen möchte.
Jetzt habe ich aus der Ferne hier aus Köln in Erinnerung, dass die Zusammenarbeit der Grünen mit der Union gar nicht mal so reibungslos gelaufen ist. Was hat dann jetzt doch den Ausschlag gegeben für die Neuauflage?
Das ist richtig, diese Erinnerung, und die fällt oft auch unter den Tisch in diesen ganzen Diskussionen der letzten Wochen. Aber was dafür spricht, ist, dass Winfried Kretschmann selbst, der Ministerpräsident der Grünen, ein ziemlich gutes Verhältnis hat zur CDU. Er kann gut mit ihnen, er kann vor allem auch mit dem Vizeministerpräsidenten der CDU und dem jetzigen Verhandler Thomas Strobel sehr gut. Der führt jetzt ja auch die Sondierungsgespräche, und man muss auch sagen, der Wählerwille hat zumindest gezeigt, dass in den Umfragen eine Fortsetzung von Grün-Schwarz tatsächlich favorisiert worden ist. Und Kretschmann selbst sagte immer, stabil und verlässlich muss es sein. Und er hat sich auch gewünscht, dass man möglichst schnell jetzt in der Corona-Krise wieder zum, ich sag jetzt mal, Tagesgeschäft übergehen kann. Vielleicht hat er das dann eben auch darin gesehen. Da stehen die Strukturen schon, da ist nicht so viel Neues, wie es eben mit einer Ampel gewesen wäre.
Was sagen die Befürworter einer Ampel?
Die haben natürlich gesagt, es wäre ein frischer Wind. Man hat jetzt auch schon sehr bedauert, SPD und FDP, dass es nicht funktioniert hat. Man hat nach ihren Aussagen sehr gute Gespräche geführt. Man hat auch, glaube ich, viele Angebote gemacht. Das gilt aber auch für die CDU, die ja geschwächt aus den Wahlen hervorgegangen ist und dadurch, glaube ich, ein leichterer Verhandlungspartner war, als es noch vor 5 Jahren der Fall war. Aber dafür hätte gesprochen, dass man wahrscheinlich schon allein mit der SPD sehr viel mehr in Sachen Klimaschutz hätte durchbringen können. Aber die FDP wäre natürlich ein neuer Partner gewesen, von dem man nicht so richtig wusste, wie es eben gelaufen wäre. Mhm. Bei der CDU ist es der Fall, man kennt sich und man weiß, was man aneinander hat.
Skizzieren Sie noch ganz kurz, wie sieht denn jetzt der genaue Fahrplan aus, bis dann eine Regierung in Stuttgart in Amt und Würden ist?
Am Samstag wird nochmal sondiert mit der CDU und dann wird in der kommenden Woche wahrscheinlich es schon losgehen mit Koalitionsverhandlungen. Spätestens am 12. Mai wird dann wahrscheinlich der Landtag zusammentreten und auch den Ministerpräsidenten wählen.
Live aus Stuttgart war das Katharina Thoms. Vielen Dank. Kaum ein ehemaliger Spitzenbeamter ist so umstritten wie der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Von der öffentlichen Bühne ist er nie ganz verschwunden, auch nicht nach seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand durch Innenminister Horst Seehofer im Herbst 2018 war das. Doch nun will er offenbar ganz zurück ins Rampenlicht. Bei der kommenden Bundestagswahl will er offenbar für die CDU in Südthüringen antreten. Bettina Ehrlich.
Ein knappes halbes Jahr vor der Bundestagswahl steht die Südthüringer CDU unter Zugzwang. Ein neuer Kandidat muss her. Erst vor 5 Wochen war Marc Hauptmann für die anstehende Bundestagswahl im September nominiert worden. So kurz vor der Wahl will die Südthüringer CDU nun vor allem einen bekannten Kandidaten ins Rennen schicken. So sei man auf Maaßen gekommen, sagt der Hildburghäuser Kreisvorsitzende Christopher Oter. Auch bei der Basis komme der Vorschlag gut an.
Ich habe bei mir 100% positive Rückmeldung gehabt tatsächlich.
Einen Termin für eine Nominierungsversammlung gibt es noch nicht.
Wir werden jetzt in den nächsten Tagen noch einmal intensive Gespräche untereinander führen zwischen den Kreisverbänden. Und dann gibt es irgendwann im Benehmen einen Vorschlag für eine Wahlkreisvertreterversammlung. Und in der wird dann ein Kandidat nominiert.
Noch gibt es keine offizielle Reaktion aus dem Thüringer CDU-Landesverband. Interne Gespräche mit der Parteispitze hat es laut Oter bereits gegeben. Die Reaktion sei gemischt gewesen.
Das wurde uns schon deutlich, dass die Entscheidung nicht losgelöst von Erfurt oder Berlin getroffen werden kann, weil die Personalie natürlich einen gewissen, ja, ich sage mal, Reaktionspunkt bietet. Gell? Also da gibt es natürlich dann immer positive und negative Reaktionen.
Vorsichtige Kritik kommt vom Suhler CDU-Kreisverband. Dort werde nur ein Kandidat unterstützt, der weder mit Linkspartei noch AfD zusammenarbeiten will, so Martin Kummer, der nach dem Rücktritt Hauptmanns als Kreisvorsitzender fungiert. Dani Dobmeier vom Sonneberger Kreisverband warnt vor Aktionismus.
Nee, ich glaube, die CDU bräuchte jetzt mal ein paar Tage und vielleicht sogar ein paar Wochen Ruhe. Bei der Kandidatensuche sollten wir uns trotzdem noch ein bisschen Zeit lassen.
Maaßen selbst teilte mit, für eine bürgerliche und vernunftorientierte Politik zu stehen. Maaßen war 2018 nach umstrittenen Äußerungen über rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz in die Kritik geraten. Später wurde der Verfassungsschutzchef in den einstweiligen Ruhestand versetzt.
Aus Thüringen, Bettina Ehrlich. Seit Tagen sorgt ein neuer Munitionsskandal in Sachsen für Aufregung, diesmal bei der Polizei. Gegen 17 Beamte eines Sondereinsatzkommandos wird ermittelt. Heute wurde das ganze Ausmaß vor dem Innenausschuss des Sächsischen Landtags ausgebreitet. Alexandra Gerlach.
Es sind noch viele Fragen offen, so das Fazit nach der Sondersitzung. Rico Anton, innenpolitischer Sprecher der CDU im Dresdner Landtag, will wissen:
Wie kann es passieren, dass mutmaßlich 7000 Schuss Munition aus einer Waffenkammer verbracht werden und dann im Anschluss für ein privates Schießtraining, ebenfalls mutmaßlich unter anderem zur Bezahlung dieses Schießtrainings, zum Einsatz kommen können?
Erste Recherchen haben ergeben, dass die verschwundene Munition feinsäuberlich im Munitionsbuch ausgetragen wurde, mit der Begründung eines Schießtrainings. Doch niemand habe diese Angabe überprüft, hieß es heute. Viel schlimmer, denn obwohl das Vier-Augen-Prinzip bei der Ausgabe offenbar eingehalten wurde, versagten die Kontrollen dennoch. Die inzwischen vom Dienst suspendierten 3 Schießtrainer und der Anführer des aufgelösten mobilen Einsatzkommandos gelten jetzt als Hauptbeschuldigte.
Und wenn diejenigen, die zur Kontrolle berufen sind, selbst Täter sind, stoßen selbst Kontrollmechanismen, wie sie hier zweifellos bestehen, an ihre Grenzen.
Die Grünen sehen einen weiteren Polizeiskandal. Die AfD spricht von einem ernstzunehmenden Vorfall, der geeignet sei, grundlegend das Vertrauen in die Spezialsicherheitskräfte zu erschüttern. Die SPD moniert strukturelle Probleme, die bereinigt werden müssen, deren Sprecher Albrecht Pallas bilanziert:
Es ist schon jetzt deutlich, dass es ein Führungs- und Kontrolldefizit gab innerhalb der Führung der Spezialeinheiten.
Nur durch Zufall wurde der Munitionsschwund aufgedeckt. Erst eine Anfrage der Generalstaatsanwaltschaft aus Schwerin brachte den Dresdner Stein ins Rollen, kritisiert Kerstin Köditz für Die Linke.
Mich persönlich erschreckt es natürlich, dass nur aufgrund von Ermittlungen in einem anderen Bundesland, in diesem Fall Mecklenburg-Vorpommern, konkret den Ermittlungen gegen Frank T. Punkt, dem ehemaligen Betreiber dieses privaten Schießareals Baltic Shooter, überhaupt aufgefallen ist, dass hier in Sachsen wahrscheinlich 7000 Schuss verschwunden sein könnten.
Noch ist nicht geklärt, warum 17 Beamte des MEK Dresden im Jahr 2018 am Rande einer Fortbildung in Güstrow zum Training auf die private Schießbahn gingen, obwohl es ihnen untersagt war. Sicher ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Verbindungen des Betreibers zum rechtsextremistischen Netzwerk Nordstern nicht bekannt waren. Dennoch ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden jetzt auch in diese Richtung. Das Entsetzen angesichts der bereits enthüllten Fakten ist dem Präsidenten des Landeskriminalamtes Sachsen, Petritsch Kleine, ins Gesicht geschrieben.
Ich schäme mich für das, was Beamte meines Amtes getan haben. Bin enttäuscht, dass das in sie gesetzte Vertrauen derart mit Füßen getreten wurde.
Umgehend sollen jetzt die Bestände der Waffenkammern in einer großen Inventur gezählt werden. Außerdem werden die geltenden Kontrollregeln im Umgang mit Waffen und Munition überprüft. Sachsens Innenminister Roland Wöller zeigte sich auch heute, zwei Tage nach dem Bekanntwerden der Munitionsaffäre, empört und erklärte,
dass ich maßlos enttäuscht über diesen Vorgang, der offenbart ein unglaubliches Maß an krimineller Energie bei der Führung des Kommandos dieser Spezialkräfte, die sich hier über Recht und Gesetz hinweggesetzt haben.
Weitere Ermittlungsergebnisse werden mit Spannung erwartet.
In die USA. Klotzen, nicht kleckern, das hat sich US-Präsident Joe Biden auf die Fahnen geschrieben. Nach der Verabschiedung eines gigantischen Corona-Hilfspakets will er nun ein nicht minder gigantisches Aufbauprogramm für die in vielen Teilen marode Infrastruktur durch den Kongress bringen. Doch das dürfte ungleich schwerer werden, denn Kritik kommt von vielen Seiten. Thorsten Teichmann.
Eine Investition für Amerika, die nur einmal pro Generation vorkommt, hat US-Präsident Biden versprochen. Der linke Flügel der US-Demokraten, also Abgeordnete wie Alexandria Ocasio-Cortez, haben dagegen Sorge, der Schritt sei nicht mutig genug.
If we actually want in good faith,
wenn wir es tatsächlich ernst meinen, diese Vision umzusetzen, brauchen wir mehr Investitionen. Ich habe Sorge, dass uns 2,25 Billionen US-Dollar über 8 Jahre nicht ans Ziel bringen. Präsident Biden hat Geld für den Ausbau von Straßen, erneuerbaren Energien, erschwingliche Wohnungen sowie Milliarden für Forschung und Entwicklung versprochen. Vor allem auch, um im Wettbewerb mit China künftig bestehen zu können. Aber ist das alles zu wenig, zu viel oder überhaupt das Falsche, um die Vereinigten Staaten wieder flott zu machen?
Good morning, everyone. We'll begin with President Biden's pitch to raise taxes for infrastructure.
Im Parlamentsfernsehen C-SPAN ging es in der Früh um die Frage, wie die Biden-Regierung die Investitionen in Billionenhöhe finanzieren will. Zuschauer konnten anrufen, wie Geraldine aus Lady Lake in Florida. Das ist doch Quatsch, dass sie die Steuern für die Reichen erhöhen. Denn Google, Microsoft und Amazon haben doch für die Demokraten gestimmt, weil sie wissen, dass die Demokraten niemals die Steuerschlupflöcher schließen. Biden hatte höhere Steuern für Unternehmen angekündigt und kritisiert, dass Firmen wie Amazon wenig oder teils gar nichts zum Steueraufkommen beitragen. Ich habe weniger etwas gegen die Steuererhöhung als gegen die Lügen dahinter. Gerade mal 10% des Pakets sind für Infrastruktur vorgesehen. Ken aus Nevada City wiederholt damit einen Vorwurf der US-Republikaner. Es gehe Präsident Biden gar nicht um die Infrastruktur, sagt Senator John Barrasso im Fernsehsender Fox Business.
They're actually working on wealth
redistribution.
Deren Ziel ist eine Umverteilung des Wohlstands. Wenn man Steuern erhöht, wenn auch nur für Firmen und hohe Einkommen, dann bekommen das alle zu spüren durch geringere Löhne und höhere Preise und wir sind weniger wettbewerbsfähig. Die Ablehnung der Republikaner steht im krassen Gegensatz zu den Forderungen der progressiven Kräfte innerhalb der Demokratischen Partei. Auch die Abgeordnete Pramila Jayapal verlangt noch höhere Ausgaben des Staates. Wir wissen, dass das Weiße Haus an einem zweiten Paket arbeitet. Kinderbetreuung, Elternzeit, kostenfreies College und Gesundheitsversorgung werden darin erwähnt. In unseren Augen ist das wesentlich, damit Arbeitsplätze entstehen. Für Präsident Biden wird entscheidend sein, ob und wie Gewerkschafter, Gouverneure und Bürgermeister die Investitionen unterstützen. Nur dann kann er von einem überparteilichen Vorhaben sprechen, auch wenn die Republikaner in Washington sich verweigern.
Thorsten Teichmann aus Washington. Weiter nach Russland. Kreml-Kritiker Alexei Nawalny geht es nicht gut in seiner Lagerhaft. Der 44-Jährige klagt über Rückenschmerzen und Lähmungserscheinungen in den Beinen. Nun ist er in den Hungerstreik getreten, bis ein Arzt zu ihm vorgelassen wird. Christina Nagel berichtet.
Die Nachricht, dass Alexei Nawalny in Hungerstreik geht, verbreitete sich in den sozialen Netzwerken in Windeseile. Vertraute und enge Mitarbeiter reagierten alarmiert. Es müsse ihm sehr schlecht gehen, schrieben sie, denn er habe diesen Schritt immer als die letzte, radikale politische Methode bezeichnet, zu der man nur greife, wenn man bereit sei, bis zum Ende zu gehen. Aber ist die Lage wirklich so ernst? Eine Frage, die heute viele politische Beobachter und Journalisten in Russland umtrieb. Es wurde debattiert und spekuliert, denn es fehlt an Wesentlichem, an unabhängigen Quellen. Der russische Politologe Gleb Pawlowski teilte im TV-Sender Dorscht Nawalnys Ansicht, dass es im Straflager kaum andere Möglichkeiten gebe, um Forderungen durchzusetzen. Wie kann er unterstreichen, dass er wirklich ernsthafte medizinische Hilfe braucht? Nur durch einen Hungerstreik. Es gibt nichts anderes im Gefängnis. Nawalny klagt seit einigen Wochen über starke Rückenschmerzen. In einem offenen Brief an die Lagerleitung schreibt er von Taubheitsgefühl und Lähmungserscheinungen in den Beinen. Er fordere, was jedem Gefangenen zustehe, eine Untersuchung durch einen kompetenten Arzt und wirksame Medikamente. Er bekomme weder das eine noch das andere. Die Strafvollzugsbehörde weist die Vorwürfe zurück. Der 44-Jährige erhalte die notwendige medizinische Versorgung. Mit der aber, sagt die Menschenrechtlerin Olga Romanova, sei es in russischen Straflagern nicht weit her. Nur wenn sich eine Krankheit mit Jod und Aspirin behandeln lässt, können sie dich heilen. Das ist aber auch alles. Die Anwälte Nawalnys hatten erklärt, dass er 2 Schmerztabletten pro Tag und Salbe bekomme. Es sei zwar ein MRT in einem zivilen Krankenhaus gemacht worden, eine Diagnose aber habe Nawalny nicht erhalten. Der Neurologe Alexei Barinow, den Nawalny gerne konsultieren würde, warnt vor den Folgen eines Hungerstreiks mit Blick auf den eh schon durch die Vergiftung geschwächten Körper. Es bestehe die Gefahr, dass er erneut ins Koma falle. Das, glaubt der Politologe Pawlowski, treibe die Behörden und die Lagerleitung durchaus um. Ihnen sei zwar der Kreml-Kritiker an sich egal, aber sie möchten nicht für seinen Tod verantwortlich sein. Der Hungerstreik schafft eine neue Situation, in der es wieder um Schuld geht. Um neue Schuld, sichtbar für alle im Land und in der Welt. Und genau darauf setze Nawalny, meint der Politologe Stanislav Belkowski. Er erhöht den Einsatz im Kampf gegen den Kreml, um weiterhin im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit Russlands und auf der Agenda der Beziehungen des Kreml zum Westen zu stehen. Viele westliche Politiker haben bereits reagiert. Sie fordern den Kreml zum Handeln auf.
Und zum Abschluss dieser Sendung werfen wir noch einen Blick auf den ARD-Deutschland-Trend und geht es nach dem Willen der Bürgerinnen und Bürger, dann scheint klar, wen die Union ins Rennen ums Kanzleramt schicken soll. Alles Weitere von Sophie von der Tann.
Der Trend ist eindeutig. Über die Hälfte der Befragten hält den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für den richtigen Kanzlerkandidaten der Union. Seit Mai letzten Jahres liegen seine Beliebtheitswerte im ARD-Deutschland-Trend konstant bei knapp über 50%. Unter CDU- und CSU-Anhängern sprechen sich aktuell sogar fast 80% für Söder aus. CDU-Chef Armin Laschet hingegen erreicht ein Rekordtief. Nur knapp 20% sehen in ihm den besseren Kanzlerkandidaten. Der niedrige Zuspruch hängt wohl auch auch mit dem aktuellen Pandemie-Management zusammen. Während Laschet eher für Öffnungen ist und die Corona-Notbremse in Nordrhein-Westfalen nicht überall umsetzt, ist Söder bekannt als Verfechter eines härteren Kurses. Eine Politik, die viele Befragte unterstützen. So würden 2/3 einen härteren Lockdown in Deutschland befürworten. Zwischen Ostern und Pfingsten wollen Söder und Laschet entscheiden, wer für die Union bei der Bundestagswahl ins Rennen gehen soll. Für den ARD-Deutschland-Trend haben die Wahlforscher von Infratest DIMAP knapp 1500 Bürgerinnen und Bürger telefonisch und online interviewt.
Und das waren die Informationen am Abend. Nach dem Hintergrund und den Nachrichten können Sie auch noch unsere Kommentare hier hören, unter anderem zur Lage der deutschen Fußballnationalelf nach der Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.